Amen. Vielen, vielen Dank euch, Lobpreisteam. Das Lied hat ja super gepasst jetzt als Gebet auch vor der Predigt. Danke, Judith, für die Einleitung. Einfach klasse. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern mit den Stühlen. Ich glaube, es fehlen noch 7, 8 Stühle für die Kinderkirche. Also ich möchte das einfach noch mal verstärken. Wenn du sagst, oh, ich will mich da beteiligen, ich will da teilhaben an dem, was hier in der Kinderkirche passiert, dann nimm doch jetzt schon mal deinen 20-Euro-Schein, steck ihn in die Tasche, dass du ihn nachher einfach in der Dose einwerfen kannst. Ja, das ist so klasse und ich fände es toll. Ich fordere mich immer gerne heraus und ich fordere auch uns heute Morgen gerne heraus, zu sagen, hey, das wäre echt klasse, wenn wir heute Morgen alle Stühle zusammen bekämen. Das ist einfach so, so gut. Okay, gut, sehr schön. Ich war schon im Urlaub gewesen, ich war im Juni bei meinen Kindern gewesen, da gab es, mein Sohn hat ein Haus gebaut mit seiner Frau, das war neu zu besichtigen, meine Tochter hat ihr zweites Mädchen bekommen, das war zu besichtigen, es war so schön. Und die beiden oder die zwei Familien, die sind in einer großen Gemeinde und wir konnten zu vielen, vielen Gottesdiensten gehen. Und das hat mich so, so neu ermutigt, so gestärkt. Da waren so viele Worte, die mich aufgebaut haben und die auch neu wieder etwas freigesetzt haben in mir, dass ich gesagt habe, diesem Gott möchte ich von ganzem Herzen dienen. Er ist so würdig und er ist so gut, alles zu geben, mein Bestes zu geben, weil er so voller Liebe ist. Und ich habe dann auch in einem Gottesdienst, das war so ein Donnerstagmorgen, der ist hauptsächlich für Frauen, da hat eine Pastorin so ein bisschen erzählt, was sie so erlebt hat in der Vergangenheit. Und das, die Geschichte möchte ich euch einfach weitergeben, weil das war die Inspiration für meine Predigt heute Morgen. Und zwar ist sie verheiratet, hat 3 Kinder. Der Vater oder ihre Familie kommt von Bulgarien. Und sie war unterwegs mit einem Team und sollte in Kiew das erste Mal vor einer großen Menschenmenge predigen. Und 2 Tage vorher bekommt sie einen Anruf von ihrer Schwester, der Vater liegt im Sterben, komm sofort nach Hause. Und dann wusste sie nicht, was soll ich machen, weil sie war vorbereitet, hin und her gerissen. Und dann ruft sie ihren Vater an und der Vater sagt, hey, meine Tochter, ich bin so stolz, dass du die Möglichkeit hast, dein Herz weiterzugeben an diese Menschen. Bleib dort, predige und wir schauen dann weiter. Aber bleib, ich bin so stolz auf dich. Und dann hat sie das gemacht. Sie war ein bisschen unsicher gewesen. Auf der einen Seite sich gefreut, auf der anderen Seite Angst gehabt, werde ich meinen Vater noch mal sehen können. Und dann hatte sie da gepredigt und danach direkt einen Flug gebucht, ist nach Bulgarien gereist und ist dann mit Schwester und Mutter in das Krankenzimmer vom Vater. Und sie sagte, die Stimmung, die ich da erlebt habe, das hat mich völlig umgehauen. Damit hat sie nicht gerechnet. Der Vater hat sie direkt begrüßt und hat gesagt, hey, meine Lieben, keine Trauerstimmung. Unser ganzes Leben leben wir für Jesus und ich werde bald bei ihm sein und lasst uns Lobpreislieder singen. Und dann haben sie einige Stunden noch miteinander verbringen können, mit Lobpreis, mit Freude, mit Dankbarkeit über Jesus. Und die Pastorin hat dann erzählt, also er ist dann gestorben, und sie hat dann ein bisschen von dem Leben des Vaters erzählt. Er hat in Bulgarien fast 500 Gemeinden gegründet, also 487, also ich habe die Zahl jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe nur bei mir gedacht, wow, fast 500 Gemeinden gegründet. Und er war so eifrig, so feurig, so voller Passion gewesen, sein Leben lang, dass das bis an seinen letzten Tag hier auf der Erde so war. Und das hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, wow, wow, das ist ein Vorbild, dem möchte ich folgen. Ja. Und so heißt meine Predigt heute Morgen, Passion. Passion ist ein Wort, was wir im Deutschen nicht so viel verwenden, im Englischen eher schon, Passion, aber es bedeutet diese leidenschaftliche Hingabe an etwas, an oder an jemanden, ja, Passion, das Wort werde ich immer wieder verwenden, weil die Beschreibung ist so intensiv. Ich finde, Eifer reicht nicht und Leidenschaft reicht nicht. Aber diese intensive, leidenschaftliche Hingabe an jemanden, das drückt das so gut aus. Leidenschaft können ja Leute für vieles haben. Als ich da gestern so überlegt habe, wen ich so kenne, dann ist mir direkt mein Kollege eingefallen auf der Arbeit. Und der sitzt in einem anderen Büro und den höre ich manchmal, oh nein, nee, das auch noch, schimpft er dann, das höre ich ein bisschen in meinem Büro. Aber gleichzeitig weiß ich von ihm, er ist Trainer, Fußballtrainer, er gibt 3 Abende die Woche hin, er gibt das Wochenende hin. Vor 2 Wochen hat er seinen Jungs versprochen, wenn ihr gewinnt, werde ich mit euch nach Barcelona fliegen. Also so eine Leidenschaft, so eine Freude, wo ich dachte, wow, klasse. Also auf der Arbeit ist das nicht immer so, aber da ist es so. Und ja, Leidenschaft ist einfach klasse, ist einfach ansteckend. Ich habe uns aus Markus Kapitel 2 eine recht bekannte Erzählung mitgebracht und die möchte ich gerade mit uns lesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein großes Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da entdeckten sie das Dach über der Stelle, da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich möchte unseren Fokus heute Morgen auf diese 4 Freunde legen. Die 4 Freunde, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, klasse, solche Freunde hätte ich auch gerne. Ist es nicht besonders? 4 Freunde, die ihren Freund zu Jesus bringen. Was da im Vorfeld passiert ist oder weshalb sie dann diese Entscheidung getroffen haben, zu Jesus zu gehen, das steht da nicht. Ne? Vielleicht hat einer diesen Post bei Instagram gelesen. Ich versuche das mal so ein bisschen in die heutige Zeit umzuswitchen. Und hat gelesen, boah, dieser Prediger Jesus, der ist wieder in der Stadt und von ihm wird erzählt, dass er Menschen geheilt hat, sogar Leprakranke, dass er Menschen von bösen Geistern befreit hat. Das scheint doch eine interessante Type zu sein. Hier in der Stadt ist wieder was los. Ne? Vielleicht hat dann auch einer gedacht und überlegt, was wäre, wenn unser Freund? Vielleicht haben die anderen sich anstecken lassen, haben gesagt, oh, das ist eine tolle Idee, aber sollen wir nicht mal erst alleine dahin gehen und mal gucken, was da so abgeht, bevor wir mit ihm dahin gehen und vielleicht falsche Hoffnungen machen? Oder wie wird es sein, wenn wir dahin kommen? Wird Jesus ärgerlich werden, wenn wir die Predigt unterbrechen? Was wird es sein? Es könnte sein, dass der Gelähmte gesagt hat, hey ihr Jungs, ich höre eure Überlegungen, aber ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Ich möchte da eigentlich gar nicht hin. Ich bin so ganz zufrieden, wie es in meinem Leben ist. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich so bin, dass ich anders bin als ihr. Oder dass er hätte sagen können, ich bin ja viel zu schwer für euch. der Hans, der hat so in meinem Rücken, lass das mal lieber, Jungs, das ist keine gute Idee. Es hätte so vieles sein können. Aber Fakt ist, die vier Freunde haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind losgegangen, sie haben die Menschenmenge vor dem Haus gesehen, sind nicht umgekehrt. Das wäre auch wieder eine Gelegenheit gewesen, wenn sie unsicher gewesen wären, zu sagen, oh okay, vielleicht das nächste Mal, mal gucken, wo er morgen ist, dieser Jesus. Nein, sie überlegen eine Lösung, öffnen das Dach und lassen diesen Freund vor den Füßen Jesus runter. Das ist so klasse, da wird so Leidenschaft deutlich, Passion, so klar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich freue mich immer sehr, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die voller Passion, voller Leidenschaft sind. Irgendwie öffnet das einen Raum für neue Möglichkeiten. Irgendwie bekommt man neue Hoffnung. Irgendwie passiert etwas Neues im Leben und es geht weiter. Neue Perspektiven öffnen sich. Ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, wo ich sage, Gott hat mir da echt Leidenschaft geschenkt, Passion geschenkt. Und das war so intensiv, dass ich über meine Komfortzone hinweggehen konnte. Also es gibt ja viele Herausforderungen, die man denkt, okay, wie wir jetzt heute Morgen hier stehen, ist okay. Aber das war eine Sache, wo ich völlig überrascht war. Und will ich euch einfach ein bisschen erzählen. Und zwar war das im Jahr 1999, man höre, nicht jeder ist geboren gewesen in der Zeit, aber ich war zu der Zeit als Mitarbeiter in einem Missionswerk tätig, missionarische Kinder- und Jugendarbeit. Und als Kindermitarbeiter hatten wir uns im Januar getroffen und miteinander ausgetauscht und gebetet, wie kann das Jahr aussehen? Wir hatten jedes Jahr ein Ostercamp gehabt für etwa 120 Kinder in der Jugendherberge. Und manchmal auch noch mal ein Herbstcamp mit so einer kleinen Bibelfreizeit und so. Aber wir wollten einfach hören, ist was Neues dran in diesem Jahr? Und ich weiß, dass ich diejenige mit Herzklopfen gehört habe, pflügt etwas Neues beginnt. Und weiter gebetet hin und her und manchmal kommen dann so, ich weiß nicht, wer es von euch schon mal so erlebt hat, aber kommen dann so Puzzleteile zusammen und plötzlich hat man das Bild und man weiß, was Gott vorhat und plant. Und das war dann tatsächlich so gewesen, dass es darum ging, dass wir Kinder aus sozial schwachen Familien einladen, auf Freizeiten zu kommen, weil diese Gesellschaftsschicht, die haben wir mit unseren Ostercamps nie erreichen können, Jugendherberge ist auch recht teuer, wenn Leute kein Geld haben. Und okay, ich habe das dann erzählt. Da war dann noch eine Person, die direkt mit begeistert war, wo es auch im Herzen geklickt hat. Und wir haben dann angefangen und überlegt und geträumt und beraten und geschaut, wie können wir das umsetzen, wie können wir das machen. Aber das war so stark, dass ich keine Sekunde überlegt habe, komische Idee, lass mal lieber. Es war richtig intensiv gewesen. Und dann haben wir überlegt, okay, ein Sommerzeltlager ist recht günstig, also wo man campen kann, wo man vielleicht dann auch vielleicht ein Haus finden, wo dann sanitäre Anlagen sind, eine Küche ist, wo wir uns selbst versorgen können und so weiter. Okay, haben wir gefunden, ein Haus gemietet für den Sommer. Und dann habe ich als nächstes überlegt, wie kann es denn sein, dass wir an die Kinder kommen? Ich bin für die Familien fremd. Ich kenne noch nicht mal eine einzige Familie, wo ich sagen könnte, okay, das ist ein persönlicher Kontakt, wir laden eure Kinder ein. Also, dass Eltern ihre Kinder einfach jemandem anvertrauen, ist ja schon außergewöhnlich. Okay, wir hatten diese Flyer, wir haben die Flyer dann verteilt in Jugendämtern, überall, wo es ging. Und Gott sei Dank, Gott hat es so gemacht, dass eine Familienpflegerin diesen Flyer in die Hand bekommen hat. Und die war ganz aus unserer Nähe. Und die hat dann angerufen und hat gesagt, wow, was ist denn da? Das hört sich so klasse an. Ich habe da so viele Familien, die ich da anmelden könnte, wo Kinder den ganzen Sommer über zu Hause sein werden und keine Freizeit haben werden. Und dann sagst, ja, gerne, so viel Flyer wie möglich. Ich glaube, ich habe noch mehr Flyer dann verteilt. Und dann kamen die ersten Anmeldungen, beziehungsweise das lief parallel, dass diese Familienpflegerin mir auch Adressen gegeben hat. Das heißt, ich war dann herausgefordert, zu fremden Familien zu fahren, mich vorzustellen, zu erklären, weshalb wir ihre Kinder gerne einladen und was so unsere Motivation ist. Also es war alles schon recht spannend und es ist aber zusammengekommen. Das erste Camp hatten wir dann mit 20 Kindern gehabt. Wir haben Mitarbeiter gehabt, die sich haben begeistern lassen, die dabei waren. Und ich kann euch sagen, wir hatten dann so eine Betreuung von 1:2, also pro Mitarbeiter maximal 2 Kinder, weil wir haben das Special Kids Camp genannt. Das waren Special Camp, aber es waren auch Special Kids. Das waren Kinder, die aus den verschiedensten Gründen auf Sonderschulen waren, zum großen Teil fast alle. Da waren bestimmt die Hälfte der Mädchen, die missbraucht worden sind. Also die haben sich schon auf der einen Seite gefreut, dieses Camp zu machen, aber auf der anderen Seite waren sie auch so verletzt und oft so aggressiv und so durch den Wind. Und wir haben dann diese Camps gemacht. Wir haben dann als Mitarbeiter morgens um 5:30 angefangen bis abends 23 Uhr. Wir haben eine Struktur gelegt, um einfach den Kindern zu helfen, einen kleinen normalen Ablauf zu haben. Aber das Hauptding, die Hauptmotivation war tatsächlich, ich bin jetzt kein Pädagoge, ich habe keine Erzieherausbildung, alles nicht. Aber Gott hat mich gerufen und ich möchte und wir als Mitarbeiter möchten die Liebe Gottes weitergeben. Das war unsere Motivation und das war einfach so klasse gewesen. Und das Camp verlief gut. Ich meine, das wird jetzt zu weit führen. Es war herausfordernd. Nach so einem Camp war ich schon immer platt, ohne Ende, herzvoll, aber körperlich K.O. Und das erste Camp war vorbei und wir haben dann zusammen als Mitarbeiter überlegt, wie geht's weiter? Wenn wir die Kinder dann erst in einem Jahr wieder sehen, was passiert mit ihnen ein ganzes Jahr lang? Die haben jetzt ein bisschen geschmeckt von der Liebe Gottes. Wir haben viel für die Kinder gebetet, wir haben viel mit den Kindern gebetet. Also das haben die dann manchmal abendstundenlang über, ich weiß gar nicht, das war auch echt zu lang manchmal, dann mit den Kindern gebetet, dass sie irgendwas erzählt haben, wo sie Not haben und die Mitarbeiter dann manchmal wirklich extrem lang darauf eingegangen sind. Aber das war okay, das war einfach die Zeit so. Und wir haben gesagt, okay, wie kann es weitergehen? Und dann kam die Idee, okay, für Erwachsene gibt es Hauskreise. Damals waren das auch Hauskreise, heute bei uns sind es die Connect-Gruppen. Und für Kinder wollen wir auch was Regelmäßiges starten. Und dann hatten wir mehrere Mitarbeiter gehabt, die dann angefangen haben, jeden Freitag mit PKWs Leute, die Kinder abzuholen für 2 Stunden, um wieder nach Hause zu bringen. Die Eltern waren froh, kann ich sagen. Es war, also ich habe schon Kontakt gehalten dann mit allen Familien. Und letztlich waren die einfach froh, dass die Kinder versorgt waren. Ne? Muss man schon sagen. Und die Arbeit ist dann gewachsen. Ne? Ich hatte zuerst einen VW Passat gehabt. Da war dann, bevor die Ferienpause war, waren wir grillen. Und dann bin ich in einen Waldweg, einen Feldweg gefahren und habe mir den Katalysator komplett verhauen. 1400 Euro hatte das gekostet und ich dachte, boah, da hätte ich mit meinen Kindern ins beste Hotel gehen können für dieses Geld. Okay, aber das war einfach alles gut. Das war gut. Und dann habe ich diesen VW Passat verkauft, habe dafür einen Ford Bus kaufen können, so 9-Sitzer. Bin dann alleine die Woche über mit so einem 9-Sitzer rumgefahren, für freitags aber die Kinder zu haben. Und letztlich hatten wir dann 3 Busse gehabt, mit denen wir die Kinder abgeholt haben, wieder nach Hause gebracht haben. Da kann ich heute sagen, da hat Gott was in mir gemacht. Und ich weiß, dass ich da genau an dem Platz war, den er für mich hatte. Das hat sich so gut und so richtig angefühlt. Es gab nichts, wo ich gedacht habe, nee, dazu habe ich jetzt keine Lust mehr. Nee, sollen wir. Nee. Sondern wir hatten, ich spreche auch für unser Team, immer wieder diese Liebe gehabt, uns zu investieren und alles für diese Freizeiten vorzubereiten, dass es schön wird für die Kinder. Wir haben gesagt, das soll die schönste Zeit in der Woche für sie sein, das soll die schönste Sommerwoche in den Sommerferien sein. So einfach wie wir waren, ja? Ohne große Ausbildung. Aber Gott hat es genutzt und es war dann 10 Jahre lang. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist genug. Ihr seid jetzt alle Teenies, kurz vor Erwachsensein. Es reicht jetzt. Und weil einfach was Neues dran war. Es war auch in meinem Leben, hat sich was verändert. Und es war gut. Mit einem Mädchen habe ich noch heute Kontakt. Das ist gut, beziehungsweise mit zweien. Und der, was aus den anderen geworden ist, weiß ich nicht. Aber wir haben gesagt, wir sehen. Und die Kinder sollen einfach eine Alternative mal kennenlernen, wenigstens. Wie sie da entscheiden, das ist dann später. Okay, das zu dem, was Passion mit einem macht. Ich habe mal so eine kleine Liste zusammengestellt, wo mir sofort eingefallen ist, wie ich leidenschaftlich Passion, wie ich diese Hingabe beschreiben kann. Also es ist ansteckend. Leute lassen sich gerne mitnehmen und begeistern. Ja? Sie entzündet Hoffnung. Das war auch der Grund, weshalb die Kinder gekommen sind. Die waren oft so stinksauer, so geladen. Die waren oft, weil sie in der Schule zusammen waren und da Streit hatten, ging das dann nachmittags bei uns weiter. Aber sie wollten kommen. Wehe, wir hätten mal gesagt, du darfst nächste Woche nicht kommen. Passion setzt Leben frei. Passion macht Mut. Und Passion gibt nicht auf, sondern findet einen Weg. Das finde ich auch so eine gute Beschreibung von dem, wenn wir Passion haben. Ja? Wie die Freunde, die das Dach abgedeckt haben, dass sie ihren Freund vor die Füße von Jesus bringen konnten. Ja? Das ist richtig klasse. Passion ist bereit, die Extrameile zu gehen und Passion erwartet Wunder. Auch die Freunde wieder, ja? Sie haben Wunder erwartet, dass der Freund geheilt wird. Okay, ist es gut? Ja, Amen. Kann ich mal ein leidenschaftliches Amen hören? Amen, sehr gut, schön. Okay, ich habe drei Beispiele aus der Bibel, wo ich euch einfach auch nochmal zeigen will. Einmal der David, der in Psalm 69, 10 schreibt, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ich lese im Moment viel in der englischen Bibel, deswegen auch die englische Übersetzung aus The Message. I love you more than I can say, because I'm madly in love with you. Dieser Ausdruck, dieser leidenschaftliche Ausdruck, Gott, ich liebe dich. Und mein Eifer für dich, für dein Haus, verzehrt mich. Das ist so besonders, I love you more. Also diese Wurzel der Passion, die David hatte, gründete in seiner Liebe zu Gott. Ja? Passion gründet in der Liebe zu Gott. Also die Passion, von der ich jetzt spreche, nicht Fußball, nicht irgendwas, sondern da, wo es uns drum geht, weil wir ja mit Gott unterwegs sind. I love you more than I can say, because I'm madly in love with you. Dann der Paulus, der an seine Korinther schreibt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. In der englischen Bibel, I care about you so much. This is the passion of God burning inside me. Er sagt, wow, ihr Korinther, wow, ich schreibe euch manchmal strenge Briefe. Ich ermahne euch, ich ermutige euch, ich mache so vieles mit euch. Es ist alles, weil ich mich so sorge um euch, weil es mir so wichtig ist, dass ihr den Weg gehen könnt, dass ihr beim Vater im Himmel ankommt. Ja, das ist so klasse. Ne? Und da schreibt er, dass es Gottes Passion ist, die in ihm brennt, nicht seine eigene. Da wird so deutlich diese Verschmelzung mit Gottes Herz bei dem Paulus, ne? Dass er in diesem Eifer, den Gott spürt, seinen Dienst tun kann. Und ein drittes Beispiel, die Hanna, die Prophetin in Lukas 2. Sie war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Hanna, die Prophetin, 84 Jahre alt, dachte ich, auch ein super Beispiel für Eifer, für Leidenschaft, für Dranbleiben, für Passion, für Gott. Sie diente Gott im Tempel Tag und Nacht. Dafür lebte sie. Das kann man mit anderen Worten einfach sagen. Sie lebte dafür. Genau. Jetzt habe ich einen wichtigen Satz, den ich hier so ablesen möchte. Jeder, der seine Rolle, seine Berufung und seine Salbung versteht, ist voller Lebenskraft, Lebensfreude und Dankbarkeit, auch in schwierigen Situationen. Ich habe so bei der Vorbereitung ganz stark diesen Impuls gehabt, diese Lebenskraft, diese Lebensfreude, die Gott uns schenken möchte. Und da, wo wir in dem gehen, was er für uns vorbereitet hat, passiert das tatsächlich, weil wir genau gemacht sind dafür, weil er uns genau ausgerüstet hat dafür, weil er weiß, wie er uns geschaffen hat und wir darin gehen können. Und das fühlt sich einfach gut und richtig an. Ich wiederhole nochmal den Satz. Jeder, der seine Rolle, seine Berufung und seine Salbung versteht, ist voller Lebenskraft, Lebensfreude und Dankbarkeit, auch in schwierigen Situationen. Genau. Wie hat Jesus auf die Freunde reagiert? Lassen wir gerade die Folie noch weg. Einen Moment. Ich habe da drei Punkte aufgeschrieben. In der englischen Bibel steht da, deswegen auch nochmal, er war beeindruckt von ihrem mutigen, von ihrem kühnen Glauben. Und ich dachte, wow, wie gut ist das denn? Ein mutiger, ein kühner Glaube sieht er in den Freunden. Etwas, was er sieht und Jesus reagiert. Das ist nicht etwas, was Jesus geplant hat, sondern da kommen Freunde, die einen übernatürlichen, starken Glauben haben und er sieht das und er ist beeindruckt von ihrem mutigen Glauben. Das war dann so direkt mein Gebet. Ich dachte, wow, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob mein Glaube mutig ist. Ich bin jemand, die eher so in den Grenzen bleibt, die sie kennt und eher unsicher ist, über Grenzen hinwegzugehen, einfach mal was zu wagen, einfach mal was auszuprobieren. Bin ich nicht. Aber ich lerne. Dieser Wunsch zu sagen so, okay Gott, du hast hier reagiert. Du hast einen Glauben gesehen und du hast reagiert. Da ist mir die Bibelstelle zu eingefallen oder das ist mir da auf einmal klar geworden. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Das kriegt nochmal eine ganz andere Dimension, wenn wir das im Zusammenhang sehen, da wo wir voll Glauben sind und Erwartung sind, da stellt Gott sich dazu. Und jetzt kann die Folie mal kommen. Die Frucht der Passion der Freunde. Das ist, ich bin Frau, gell? Ich habe da diese Frucht und weiß nicht, wer sie schon mal die Passionsfrucht in einem südlichen Land gegessen hat. Ist total lecker. Und ich war überwältigt. Kostet $2 so eine Frucht. Ist nicht so ganz billig, aber total lecker. Und ich habe dann gedacht, wow, wie gut ist das, wenn wir die Frucht unserer Passion schmecken dürfen. Ja? Und deshalb habe ich das mal auch so genannt. Jesus kommt, spricht zu dem Gelähmten, mein Sohn. Damit öffnet er sein Herz für diesen Gelähmten. Von dem haben wir bisher noch nichts gehört. Ob er Glauben hatte, Unglauben hatte, wie er drauf war, keine Ahnung. Aber Jesus ist da und sagt, aufgrund des Glaubens der Freunde, mein Sohn bietet Beziehung an. Das ist so besonders. Ja? Und Gott überrascht weiter. Als zweites sagt er, ich vergebe dir die Sünden. Du darfst einen Neuanfang haben. Du kannst von neuem beginnen heute. Ich vergebe dir Sünden. Und als drittes, heilte ihn. Schenkt auch körperliche Heilung. Gott beschenkt uns mit so viel mehr. Die Freunde hatten Glauben oder Hoffnung für Heilung. Und Jesus hat sie überrascht damit, dass er das Dreifache geschenkt hat. Ja, diese Beziehung zu ihm, Vergebung der Sünden und Heilung und Wiederherstellung. Das ist unser Gott. Amen. Das ist einfach klasse. Ja? Das ist richtig, richtig gut. Okay. Ich möchte uns jetzt ein paar Momente Zeit geben, dass jeder so für sich mal so sein Herz fragen kann. Was würdest du, aber leise, braucht jetzt keiner zu sagen. Was würdest du sagen? Ist Passion in meinem Herzen? Wie würdest du antworten bei dir? Ist Passion in meinem Herzen? Ich kenne Zeiten und wahrscheinlich die meisten von uns. Ich habe das eben erzählt von diesem Special Kids Camp, 10 Jahre lang, da habe ich gebrannt für. Und dann kam eine Zeit der Neuorientierung, war eine Zeit, wo ich völlig verunsichert war und dachte, wie geht es jetzt weiter? Das hat sich so richtig angefühlt, jetzt ist es alles vorbei. Und die Zeit dieser Suche, und ich glaube, das ist ein Stück weit normal, dass Gott wieder was Neues vorhat. Problematisch wird es dann, wenn wir mit dieser, ich sage jetzt mal, leidenschaftslosen Zeit routiniert werden, wenn wir uns daran gewöhnen, wenn wir sagen, ja, das ist halt so. Das war früher mal so, dass ich leidenschaftlich war, aber jetzt ist es einfach anders. Das ist gefährlich. Dieser Moment ist einfach gefährlich. Ja? Und es ist keine leichte Sache, Passion im Herzen am Brennen zu halten. Es gibt so viele Dinge. Der Alltagsstress, Widrigkeiten, Enttäuschungen, Ablenkungen, falsche Entscheidungen, die diese Leidenschaft wie Steine, dieses Feuer der Leidenschaft wie Steine klein machen oder sogar auslöschen können. Ich möchte uns ein paar Tipps geben, wie wir neue Lebensfreude, neue Kraft in unser Leben integrieren können. Wenn du merkst, wow, ich möchte eigentlich auch wie dieser David sagen, mein Herz ist voller Liebe für diesen Gott. Oder wie der Paulus, die Passion, die in meinem Herzen ist, das ist die Passion, die in Gottes Herz ist. Oder wie die Hannah zu sagen, ich möchte mein Leben lang, oder der Pastor, mein Leben lang voller Leidenschaft für Jesus sein. Da ein paar Tipps einfach mal. Lies einfach nochmal in der Bibel. Lies vielleicht nochmal das Johannesevangelium von Jesus, von dem guten Hirten, und mach dir neu bewusst, was bedeutet es, dass Jesus mein guter Hirte ist, dass er für mich da ist, dass er mich liebt. Zweiter Punkt, wenn du von einer Sache begeistert bist, da steckt das Wort Geist drin, da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Ne? Ich gehe der Sache nach und schaue, ist das jetzt von Gott? Entwickelt sich da was? Oder viele Wenn und Abers, viele Widrigkeiten, vielleicht Ablenkung, lassen die Idee wieder sterben. Wenn du Ideen hattest, überleg mal, was war das? Umgib dich mit Menschen, die sprühen vor Leidenschaft für Jesus. Und wenn du eine Idee hast, aber noch unsicher bist, wie geht man damit um? Recherche zu dem Thema. Sprich mit Leuten drüber. Lies ein Buch darüber. Sprich mit deinem Leiter. Überlege einfach, wie kannst du prüfen, dass diese Idee wirklich von Gott ist. Und dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch in mir so ist, prüfe, welche Dinge sind, die dich abhalten, das zu tun oder der oder diejenige zu sein, die du bist, die Gott geschaffen hat. Ja? Und da gibt es in meinem Leben viel, dass ich denke, okay, wie wirke ich auf den anderen? Das ist ein großes Ding bei mir, ne? Dass ich angepasst lebe, weil ich denke, okay, so funktioniert es und so komme ich klar und so ecke ich nicht an und so weiter. Aber es verhindert auch, dass ich das lebe, was Gott in mich hineingelegt hat. Ja? Also das sind einfach mal so 5 Tipps, die ihr mal mitnehmen könnt, wo ihr mal überlegen könnt, ja, ich möchte diese Lebensfreude neu haben oder weiter anfachen. Kann ja auch sein, dass die da ist und einfach neu angefacht werden möchte. Und da bin ich auch schon am Ende meiner Predigt und lade ein, wenn ihr möchtet, dass wir miteinander beten. Ich würde dann für uns beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diese Passion weiter in uns hineinpflanzt. Dass unser Glaube nicht schwächer wird, sondern stärker wird. Dass wir mutig werden mit unserem Glauben. Ja? Okay? Wer das möchte, kann einfach mal mit aufstehen. Ihr könnt einen Moment innerlich beten und dann bete ich mit uns. Ich habe oft über diesen Gedanken nachgedacht, dass Jesus uns zugesagt hat, ein Leben in Fülle zu schenken. Ich weiß von der Bibelschulzeit, das weiß ich wie heute, dieser Satz, der hat so in mir gepocht und ich bin heulend zur Bibelschule gefahren, weil ich so verletzt war, weil ich so zerstört war und gedacht habe, boah, das fühlt sich alles andere an als ein Leben in Fülle, in Freude. Jesus, wo ist es? Und dann habe ich angefangen zu sagen, ich bedanke mich für das Leben, auch wenn ich das noch nicht sehen kann. Aber du hast zugesagt, du willst mein Leben in Fülle schenken, ein Leben der Freude, ein Leben der Kraft. Und im Glauben nehme ich das. Und du schenkst nur Gutes. Selbst das musste ich ihm zusprechen und vertrauen. Gott hat Gutes mit mir vor. Ja? Wenn der ein oder andere an dem Punkt ist, vertraue, Jesus ist einfach gut. Vater, wir danken dir heute Morgen. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist hier in unserer Mitte ist. Und wir bringen dir unsere Herzen. Wir bringen dir so alles so, wie wir sind. Gerade so. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du voller Annahme bist. Dass niemand hier in unserer Mitte sich irgendwie verdammt oder schlecht fühlen muss, sondern dass einfach deine Liebe, deine Gnade für jeden da ist, zu wissen, dass du jedem helfen willst, da hineinzukommen, was du für jeden hast. Danke für den Morgen und danke, Vater, für die guten Vorbilder, die wir haben, an denen wir uns orientieren können. Und danke für diese Möglichkeit, dass du dein Herz mit unserem Herz teilst, dass du uns teilhaben lässt, was auf deinem Herzen liegt, dass wir da immer mehr hineinkommen können. Und so beten wir für uns heute Morgen, Herr, dass du uns da hineinnimmst, dass wir darin wachsen, dass wir stärker werden, dass wir voller Freude und Leidenschaft werden, dass wir voller Passion sind für das, was du möchtest, hier in unserer Mitte, aber auch in der Stadt, in unseren Familien, überall, Herr, dass wir voller Kraft sind, dass wir voller Freude sind, dass wir Menschen, die dich noch nicht kennen, Hoffnung geben können, Zuversicht geben können und einen Geschmack von dem, was es heißt, mit dir leben zu dürfen, in deiner Freude sein zu dürfen, mit dir unterwegs sein zu können und von dir geliebt zu werden, von dir geleitet zu werden, von dir Schritt für Schritt auch geführt zu werden. Und so danken wir dir für diesen Morgen. Wir danken dir und ich möchte es einfach sagen, Vater, wirke diesen tapferen, diesen mutigen Glauben in uns. Wir wollen dich zum Staunen bringen, Herr. Wir wollen nicht hinten anhängen an den Erwartungen oder an dem, was du für uns hast, sondern wir wollen solche sein, die dich überraschen, wo du erstaunt bist über unseren Glauben, wo du sagst, wow, das habe ich noch nie gesehen, aber da reagiere ich und da möchte ich eingreifen und da möchte ich ein Wunder tun. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir das erwarten dürfen in unserer Mitte. Amen. Amen. Wie jeden Sonntag laden wir ein Menschen, die sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es ist, von ihm geleitet zu werden, was du so erzählt hast, aber es hört sich gut an. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und du wurdest von einem Freund mitgebracht, wie die vier Freunde einfach diesen Gelähmten mitgebracht haben. Oder du spürst in deinem Herzen, ich hatte diese Leidenschaft mal gehabt, aber die ist nicht mehr da und ich möchte neu zurück. Dann möchte ich gerne mit denjenigen beten, ja? Sagen, heute ist ein Neuanfang. Und du kannst sicher sein, so wie Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, mein Sohn, meine Tochter, wie Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, wie Jesus gesagt hat, du bist geheilt, so wird er das in deinem Leben anfangen, wenn du heute sagst, ja, ich will ein Leben mit Jesus anfangen. Er soll mein Herr sein und mit ihm will ich mein Leben teilen, mein Herz teilen, mein Leben teilen. Können wir mal die Augen schließen, bitte? Ja, das ist so eine private Atmosphäre im Moment ist. Und derjenige, der sagt, oh Hilde, bete mit mir, das möchte ich, der kann dann jetzt einfach mal die Hand heben. Ich zähle bis drei und dann hebt mal eure Hand und dann möchte ich mit euch beten. Eins, zwei, drei. Danke, zwei Hände, drei Hände, vier Hände. Vielen, vielen Dank. Noch jemand? Okay, vielen Dank. Und lasst uns allgemein als Gemeinde zusammen mit den Leuten beten. Ich möchte euch erstmal einen Applaus geben. Einfach vielen Dank. Danke Gott, dass du Leben rettest. Danke Gott, dass du zu Herzen sprichst. Und ich bete jetzt mit uns. Vater, danke für deine Liebe. Ihr könnt nachsprechen. Vater, danke für deine Liebe. Vielleicht kann einer von euch im Lobpreisteam mit dem Mikro beten, okay? Wir danken dir, dass du deinen Sohn geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir wissen, du bist mit offenen Armen da. Wir danken dir, dass in dir Vergebung ist. Wir danken dir, dass du neues Leben schenkst. Heute Morgen bin ich hier und sage, ich öffne dir mein Herz. Komm du hinein mit deiner Liebe. Verändere mich. Mach alles neu in mir. Und lass die Leidenschaft, die Liebe zu dir immer größer werden. Amen. Amen.